Wir haben einleitend zum Gottesdienst schon gesagt, dass wir eine neue Predigtreihe starten mit dem Hauptthema Ernährung und dass wir uns heute mit dem Thema Kohlenhydrate auseinandersetzen wollen. Jetzt bin ich kein Chemiker, kein Biologe, kein Ernährungsberater so. Aber was ich verstanden habe, ist, Kohlenhydrate geben dir entweder Power oder machen dich dick. Okay? So, wenn du nichts merken kannst von dieser Predigt heute Morgen, in diesen einen Gedanken mit, Kohlenhydrate geben dir entweder Power oder sie machen dich dick. Und entscheiden darüber, ob es dir Power gibt und dich stark macht oder dich dick macht, hängt davon ab, oder entscheidend dafür ist, das richtige Verhältnis zwischen Kohlenhydrataufnahme und, wie soll ich sagen, körperliche Aktivität. So, ihr kennt diese Tour de France Fahrradfahrer, schon eine Weile her, wo das populär war in Deutschland. So ein Fahrradfahrer von einer Bergetappe in den Pyrenäen, der futtert 8.000 bis 9.000 Kilokalorien in sich rein, damit er den Tag übersteht. Keiner von denen wird dick. So, der isst Kohlenhydrate mehr als für jeden Einzelnen von uns, auch nur annähernd gesund wäre, ohne dick zu werden. Es gibt ihm Power. Wenn er es nicht machen würde, bekommt er einen Hungerast. Ein Hungerast ist, wenn du mitten im Rennen einfach keine Kraft mehr hast. Nicht, weil die Muskeln nicht mehr können, sondern weil dein Körper keine Energiereserven mehr hat, keine Kohlenhydrate, kein Blutzucker, nichts mehr, was er umsetzen kann in irgendwie Energie. Jan Ullrich hat eine der Tour de France Rundfahrten verloren, weil er auf einer der Etappen einen Hungerast bekommen hatte. Gute Verfassung, gutes Training, gute Kondition, schlechte Ernährung, an einem Tag zu wenig oder zu spät gegessen, der Körper hatte keine Energie mehr. Innerhalb von Sekunden hat er Meter um Meter um Meter auf seinen Konkurrenten verloren. Und an einem Tag die Arbeit eines ganzen Jahres vertan, weil er falsch gegessen hat, zu wenig Kohlenhydrate zugeführt hat. So, dann gibt's das andere Extrem, das sind die Couch-Potatoes. Die führen auch Kohlenhydrate zu, aber haben zu wenig körperliche Aktivität und ist nicht gesund. Zu viel Kohlenhydrate kann ungesund sein, zu wenig Kohlenhydrate kann auch ungesund sein. Wenn du zu viel Kohlenhydrate zuführst und zu wenig dich bewegst, wirst du zuerst dick, dann fett und dann krank. Wenn du zu wenig Kohlenhydrate zuführst, wirst du zuerst dünn, dann mager und dann krank. Beides führt dazu, dass du körperlich nicht mehr leistungsfähig bist. Einmal, weil du zu viel Kohlenhydrate gegessen hast und das andere Mal, weil du zu wenig Kohlenhydrate gegessen hast. So, Merksatz, Kohlenhydrate sind weder gut noch schlecht, weder gut noch böse. So, die Kunst ist, die Kohlenhydrate in der richtigen, im richtigen Verhältnis zu deiner körperlichen Aktivität zu dir zu nehmen. Und im Geistlichen ist genauso. Die geistliche Kunst ist, im Glauben, im geistlichen Leben, in der Nachfolge Jesu, ist die Kunst, die Aufnahme, die Power, die du zu dir führst, die geistliche Kohlenhydrate, die du zu dir nimmst, im richtigen Verhältnis zu halten zu dem, was du geistlich aktiv bist. Und es gibt Menschen, die führen zu viel geistliche Kohlenhydrate zu sich. Wenn wir in die Bibel reinschauen, finden wir die Pharisäer. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren die Menschen, mit denen Jesus am meisten Schwierigkeiten hatte. Warum? Weil sie so viel geistliche Kohlenhydrate zu sich nahmen, dass sie einen Wasserkopf bekamen, beziehungsweise adipös wurden, fettleibig. Die wussten so viel und wendeten so wenig an, dass sie sich selber krank machte und alle ansteckte, alle krank machte, die um sie rum waren. Ihr ganzes Leben, ihr ganze geistliche Nachfolge bestand darin, das Alte Testament zu studieren, die Bibel zu verschlingen und welche frommen Waschungen durchzuführen und welche Gebetsriten durchzuführen, den Sabbat zu heiligen, den 10 Geboten nochmal 10 weitere Gebote zuzuführen. Und sie führten so viel geistlichen Input in sich rein, da floss so wenig ab, dass sie wie das tote Meer wurden. Das tote Meer hat keinen Abfluss und deswegen ist salzig, ungenießbar. Da ist kein Leben im toten Meer möglich, weil es nur einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss. Manche Christen leben ihren Glauben so, dass sie nur einen Zufluss haben, aber keinen Abfluss. Und es ist nicht gesund. Es ist nicht genießbar. Auf Dauer sind diese Menschen nicht genießbar. Schriftgelehrte und Pharisäer waren ungenießbare Menschen, weil sie alles besser wussten, aber ganz wenig davon praktizierten, von dem, was sie wussten. Das andere Extrem ist aber auch nicht gesund. Geistlich immer nur aktiv zu sein, ohne was zuzuführen, ist genauso ungesund. Eines Tages war Jesus bei Maria und Martha zu Gast, zwei Schwestern. Und die waren so begeistert, dass Jesus bei ihnen im Haus war. Müsst ihr euch vorstellen, Jesus war ein ganz normaler Mensch. Er war Gottes Sohn, aber er war auch ein ganz normaler Mensch. Er war in Raum und Zeit gebunden. Er konnte nicht überall gleichzeitig sein. Es war ein Geschenk vom Himmel, dass an diesem Tag Jesus im Haus von Maria und Martha waren. Und beide gingen unterschiedlich mit diesem Geschenk um. Martha dachte, Jesus ist im Haus, jetzt muss ich arbeiten. Küche, putzen, bedienen, kümmern, da sein. Das ist das, was Jesus gefällt. Und manche Christen leben ihr Leben so, dass sie denken, Jesus glücklich zu machen, indem sie die ganze Zeit aktiv sind, geistlich aktiv, immer für die anderen da sind, immer am Hyperventilieren. Was passiert ist, dass du genauso geistlich ungenießbar wirst, weil du irgendwann den anderen Menschen, die einfach zu den Füßen Jesus sitzen, die Ruhe nicht mehr gönnst, die Zeit mit Jesus nicht mehr gönnst. Weil du denkst, es ist unfair, dass du arbeiten musst, geistlich gesehen, und sie empfangen dürfen. Und es ist auch nicht die richtige Balance. So die Herausforderung in der Nachfolge, wenn du an Jesus glaubst, Jesus nachfolgen möchtest, ist die richtige Balance in deinem Leben zu finden, zwischen dem, was du dir geistlich zuführst und dem, was du geistlich, sag mal, abführst. Wenn wir das Leben von Jesus reinschauen, entdecken wir, dass Jesus die Kunst beherrschte, zwischen dem einen und dem anderen zu wechseln. Manchmal mehrmals am Tag. Und wenn wir ins Matthäus-Evangelium reinschauen, in Kapitel 14 lesen wir eine Begebenheit, die ein bisschen skurril anfängt. König Herodes hatte Geburtstag, er schmiss eine Party, eine junge Frau tanzt den tollen Tanz und er war als Mann so beeindruckt und so geflasht von diesem tollen Tanz und diesem Mädchen, dass er sagte, egal was dein Wunsch ist, ich erfülle dir jeden Wunsch. Sag, was du möchtest, du bekommst. Und die junge Frau, gemeinsam mit ihrer Mutter, eine Intrige spann, weil sie Johannes den Täufer, den Vorläufer von Jesus, also den Wegbereiter, sagt die Bibel, der Jesus angekündigt hat, der gepredigt hat, dass der Messias kommen wird und dass Gott dem Volk neu begegnen wird und Menschen darauf vorbereitet, dass Jesus kommen würde. Auf diesen Johannes den Täufer hatten sie so einen Hass, dass sie ihn lieber tot als Leben sahen. Und es war ihre Chance, der König Herodes versprach ihnen, was immer du möchtest, ich gebe es dir. Und die Tochter oder das Mädchen schaut ihn an und sagt, ich will den Kopf von Johannes den Täufer auf dem Silbertablett serviert. Herodes war im Wort, schnappt sich Johannes, bringt ihn um, serviert den Kopf auf dem Silbertablett und dann heißt es im Matthäus-Evangelium Kapitel 14, Vers 12, seine Jünger kamen, also die Jünger von Jesu kamen, holten den Leichnam von Johannes den Täufer und begruben ihn. Dann gingen sie und erzählten es Jesus. Was für eine Nachricht. Kannst du dir vorstellen, du bist Jesus? Johannes der Täufer wurde gerade enthauptet und deine Jünger kommen und erzählen dir die neueste Neuigkeit. Johannes der Täufer war nicht irgendjemand. Johannes der Täufer war derjenige, der Jesus den Weg bereitete. Er war der Rufer in der Wüste. Er hat Jesus angekündigt. Er hat ein Leben gelebt, hingegeben dafür, Menschen auf Jesus vorzubereiten. Er war derjenige, von dem Jesus sagte, ich möchte, dass du mich taufst. Johannes der Täufer war der Großcousin von Jesus. Elisabeth war die Tante von Maria. Folglich war Johannes der Täufer der Großcousin von Jesus. So, jetzt kommt dieser ganze emotionale Cocktail auf Jesus zu. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Das war in der Retroperspektive dramatisch. Jesus verlor einen Menschen, der ihm wichtig war. Aber es war auch mit dem Blick in die Zukunft für Jesus dramatisch, weil Jesus wusste, er ist gekommen auf diese Welt, um was zu tun? Sein Leben zu geben. Für uns, für dich, für mich. So, Jesus wusste, die Tatsache, dass Johannes der Täufer geköpft wurde, ist auch ein Vorläufer, ist auch ein Bild auf das, was Jesus erleiden wird müssen. Johannes der Täufer wurde geköpft, Jesus wurde gekreuzigt. Und Jesus steht da in diesem Moment und bekommt die Nachricht, Johannes der Täufer wurde geköpft. Und er spürt diesen Schmerz in sich hochkommen über den Verlust von Johannes und die Angst und die Sorge um die Zukunft, dass er weiß, ich werde nicht geköpft, ich werde gekreuzigt werden. Und körperlich war Jesus inaktiv, war nicht anstrengend, körperlich. Aber geistlich gesehen war es Schwerstarbeit. Weißt du, wer schon mal einen Menschen verloren hat, der dir wichtig war? Und diese ganze Trauer und dieser Schmerz und diese Gefühle, die Fragen, die Verzweiflung. Alles kommt in dir hoch und ist geistlich Schwerstarbeit. Und Jesus weiß, um diese Phase gut durchzustehen, muss er im richtigen Rhythmus sein. Und er ruft seine Jünger, um sich zurückzuziehen. Jesus, der davon gehört hatte, dass Johannes der Täufer geköpft wurde, fuhr in einem Boot von dort weg und zog sich an einen einsamen Ort zurück, wo er für sich war. Jesus beherrschte diese Kunst, zu switchen zwischen geistlicher Aktivität und geistlicher Ruhe, zwischen Geben und Nehmen, zwischen Verschenken und Empfangen. Und Jesus spürt in sich drin, jetzt ist die Zeit, wo es wichtig ist, geistlich aufzutanken, sich zurückzuziehen an einen Ort, wo er Zeit verbringen kann mit seinem Vater im Himmel. Und Jesus zieht sich zurück an einen einsamen Ort, weil er spürt, es ist Zeit, zur Ruhe zu kommen, sich zu stärken, aufzutanken. Und er zieht sich zurück. Und da heißt es, als die Leute das erfuhren, dass Jesus sich zurückziehen wollte, folgten sie ihm zu Fuß aus allen Städten. Als Jesus ausstieg am anderen Ufer, sah er viel Volk versammelt, da hatte er Mitleid mit ihnen und er heilte die Kranken unter ihnen. Merkt ihr das? Jesus wechselt schon wieder den Rhythmus. Jesus war auf dem Weg, sich zurückzuziehen für eine kurze Zeit, kommt am anderen Ufer an mit seinen Jüngern und entdeckt, all die Menschen sind mir gefolgt. Ich bin nicht der Einzige, der Schmerzen und Trauer in seinem Leben hat. Hier gibt es andere Menschen, die haben auch Nöte, sind auch krank, die brauchen auch Hilfe, die brauchen auch Ermutigung, die brauchen auch einen Draht zum himmlischen Vater. Und Jesus wechselt nochmal den Gang aus der Ruhe zur Aktivität. Sagt, jetzt ist nicht Zeit zu ruhen, jetzt ist Zeit zu geben. Und er betet für die Kranken oder er heilt die Kranken, er predigt, die Menge ist begeistert, keiner möchte nach Hause gehen, das Essen geht aus, niemand hat da mit gerechnet, dass der Gottesdienst so gut ist, dass man gar nicht mehr nach Hause möchte. Niemand hatte was zu essen dabei, nur ein kleiner Junge mit 5 Brote und 2 Fische. Jesus nimmt diese 5 Brote, diese 2 Fische, er speist die ganze Menge und dann heißt es, gleich darauf, sie haben gerade die Körbe eingesammelt, okay? Gerade die Körbe eingesammelt mit dem übrigen Essen. Gleich darauf drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen, ihm ans andere Ufer vorauszufahren, wenn er die Leute entlassen. Und als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf einen Berg, um was zu tun? Um ungestört zu beten. Jesus wechselt schon wieder den Gang. Gerade die Kranken geheilt, gerade 5000 Menschen plus Frauen plus Kinder mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Und Jesus spürt, ich habe was gegeben. Jetzt muss ich wieder auftanken. Jesus zieht sich zurück, um ungestört zu beten. Am Abend war er alleine dort. Jesus beherrschte diese Kunst, im richtigen Moment den richtigen Rhythmus zu finden. Manchmal völlig paradox. Also wenn ich als Prediger diese Geschichte lese und ich denke mir, Erweckung bricht aus. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, die Kranken werden geheilt, niemand will nach Hause gehen, das Brot wird vermehrt, die Körbe sind übervoll von dem, was übrig gelassen worden ist. Was für ein bescheuerter Zeitpunkt, die Konferenz abzubrechen. Man baut eine größere Bühne, man kauft eine größere Lautsprecheranlage, man macht ein paar Posts auf Instagram und Facebook, man lädt noch mehr Menschen ein und sagt, Gott ist hier, lass uns kommen, lass uns Gottesdienst feiern, die Konferenz wird verlängert. Alles war im Flow, Gott war da. Und Jesus spürt, es ist Zeit, sich zurückzuziehen und aufzutanken. Jesus wusste, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Jesus beherrschte diese Kunst, sich zurückzuziehen und zu geben, im Wechsel, wie es gerade angemessen war. Jesus war auf dem Berg zum Beten für sich alleine, kommt die Info vom Himmel rein, dass die Jünger auf dem See gerade am Ertrinken sind. Ein Sturm war ausgebrochen. Und wieder wechselt Jesus den Rhythmus. Jesus verlässt den Berg, die Ruhe, die Zeit mit seinem Vater und er geht übers Wasser seinen Jüngern entgegen, stillt den Sturm und sagt, jetzt bin ich für euch da. Jesus war ein Meister darin, den Rhythmus zu wechseln, je nachdem, wie es gerade angemessen war. Und das Entscheidende daran, was wir von Jesus lernen können, ist, dass Jesus immer selber bestimmte, wann er den Rhythmus wechselte und nie seine Umstände, nie die Menschen. Ganz oft im Leben kommen wir in Situationen oder in Lebensphasen, wo die Umstände und die Menschen um uns herum unseren Lebensrhythmus bestimmen. Wo dein Terminkalender, dein Tagesrhythmus, die Intensität nicht selbstbestimmt ist, sondern fremdgesteuert. Die meisten Menschen werden dort krank, seelisch, körperlich, geistlich, wenn sie einen Rhythmus sich aufzwingen lassen, der nicht gesund ist für sie, nicht für diesen Moment. Und eine der Künste, Jesus nachzufolgen, ist zu lernen, wie man den Rhythmus wechselt zwischen Geben und Nehmen und gleichzeitig zu lernen, es selbstbestimmt zu tun und nicht sich fernsteuern zu lassen von anderen Menschen. Jesus beherrschte offensichtlich diese Kunst, selber zu entscheiden, selber zu wissen, was wann dran ist. Andere Szene, Matthäus Evangelium Kapitel 8, die Jünger waren wieder mit dem Boot unterwegs, Jesus war dieses Mal mit dabei. Dann stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Da erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen überrollt wurde. Er aber schlief. Was für ein Held. Was für ein Held. Das ganze Boot säuft ab und Jesus schläft. Also wenn ich als Leiter eines verstanden habe, ist, dass du dein Team, dass dein Team dich nicht immer braucht. Wenn das Team erfolgreich ist, bist du als Leiter nicht der Allerwichtigste. Wenn es um Routineaufgaben geht, du kannst dein Team alleine lassen, neues Land zu entdecken, neue Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein und. Aber wo du dein Team nie alleine lassen solltest, ist, wenn es deine Hilfe braucht. Wenn du Kinder hast, du kannst deine Kinder alleine lassen, wenn sie Erfolg haben, wenn sie Routineaufgaben erledigen, wenn sie und was Neues entdecken, wenn sie mit Freunden spielen. Muss nicht immer bei deinen Kindern sein, aber wo du bei deinen Kindern dran sein solltest, ist, wenn sie deine Hilfe brauchen. Jesus schlief im Boot und ich wette, Jesus wusste, dass das Boot am Absaufen war. Jesus war Gottes Sohn. Jesus schlief in vollem Bewusstsein, dass die Jünger sich gerade die Hosen voll machen, weil sie Angst haben, das Boot säuft ab. Und alle Umstände und alle Jünger um ihn rum schreien, hilf uns, wach auf, arbeite mit, tu was. Und Jesus chillt sein Leben. Spricht mit seinem Vater und sagt, Vater, was ist jetzt wichtig? Soll ich ruhen oder soll ich helfen? Und er hat das Gefühl, es ist besser zu ruhen. Und Jesus hat die Größe, im Sturm, im Boot zu schlafen, während alle am Rad drehen. Andere Szene, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs von Judäa auf dem Weg nach Galiläa. Sie mussten durch Samaria durch. Und es heißt, Jesus war müde. Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 6, Jesus war müde von der Reise und so setzte er sich an den Brunnen. Wohlverdiente Pause, lange unterwegs gewesen, wir waren jetzt gerade in Ägypten, 40 Grad im Schatten, irgendwas plus in der Sonne. Du vergehst. Es ist einfach heiß. Ist schön am Pool, ist schön im Wasser, aber allein der Weg zum Buffet ist anstrengend. So, Jesus war auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. Es war heiß. Und er war müde und er war erschöpft. Und er setzte sich zur wohlverdienten Mittagspause. Seine Jünger waren auf dem Weg in die Stadt, was zum Essen zu holen. Da nähert sich eine Frau. Hätte Jesus nicht interessieren müssen. Jesus war der Sohn Gottes. Jesus war ein Mann. Jesus war ein Jude. Männer und Juden sprachen nicht mit Frauen und schon gar nicht mit samaritischen Frauen. Diese Frau hatte keine Ahnung, wer er war. Diese Frau wollte nichts von ihm. Diese Frau hätte ihm seine Ruhe gelassen. Seine Jünger waren weg. Niemand drängte ihn, irgendetwas zu tun. Alles war vorbereitet für eine großartige Siesta. Was tut Jesus? Er unterbricht seine Siesta und spricht mit dieser Frau, weil er spürt, diese Frau hat eine Not. Diese Frau hat eine Sehnsucht in ihrem Herzen, die niemand stillen kann. Mehrere Männer hatte sie schon gehabt und die Not im Herzen war nur größer geworden. Und Jesus schaut sie an und sagt, egal was du trinkst, es wird immer wieder Durst hervorrufen, aber ich kann dir Wasser geben, geistliches Wasser geben, das deine Seele stillt, zur Ruhe kommen lässt. Jesus unterbricht seine Pause, wohlverdiente Pause, um dieser Frau zu dienen. Nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. So, Jesus beherrschte diese Kunst, den Rhythmus zu wechseln und er beherrschte diese Kunst, es selbstbestimmt zu tun. Ich möchte dich ermutigen, dein Leben zu reflektieren, deine Nachfolge mit Jesus zu reflektieren und dich zu fragen, habe ich den richtigen Rhythmus? Bin ich in der Lage, meinen Rhythmus zu wechseln? Manche denken, es ist geistlicher und es ist frommer, immer nur zu empfangen. Immer nur Worship, immer nur Soaking, immer nur Predigten, immer nur Konferenzen, immer nur gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Und manche denken, sie wären bessere Christen, weil sie so viel in sich aufsaugen, weil sie so viel wissen, weil sie so viel Bibel lesen. Aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Zu viel Kohlenhydrate kann auch dick machen. Und dann gibt es Menschen, die denken, sie seien bessere Christen, weil sie immer leisten, immer dienen, immer für andere da sind, immer am Beten, immer am Predigen, immer am Einladen, immer am Helfen. Kennt ihr das so? Das ist genauso krank, das ist genauso ungesund. Und es ist eine Kunst, in seiner Nachfolge ist zu lernen, den Rhythmus zu wechseln. Und es ist eine noch größere Kunst, ist zu lernen, den Rhythmus selbstbestimmt zu wechseln. Nicht den Rhythmus zu wechseln, weil gerade Sonntag ist, nicht den Rhythmus zu wechseln, weil gerade Gottesdienst ist, nicht den Rhythmus zu wechseln, weil gerade dein Pastor anruft, nicht den Rhythmus zu wechseln, weil irgendetwas jemand es von dir verlangt oder die Umstände dich drängen, sondern weil du mit Gott in Kontakt bist und im Austausch und immer wieder neu mit Gott update. Du sagst, Gott, was ist jetzt dran? Was braucht es jetzt? Und es gibt Phasen, da gilt es zu powern, zu dienen, zu segnen, für andere Menschen da zu sein, Lasten zu tragen, Dinge durchzukämpfen. Das sind Phasen, die sind genauso tief und innig und wertvoll als Christ, wie die anderen Phasen, wo wir nichts tun, wo wir den Sabbat heiligen, wo wir schlafen, wo wir eine gute Predigt anhören, wo wir uns mit anderen Menschen treffen, die unserem Glauben gut tun, wo wir in der Bibel lesen, wo wir ein gutes Buch lesen, wo unseren Glauben stärkt. Und es braucht beides im richtigen Rhythmus, im richtigen Moment. Und es ist eine Kunst, eine geistliche Reife zu entwickeln, selbstbestimmt den Rhythmus zu wechseln, wie es gerade angemessen ist. Kinder können das nicht. Meine Kinder essen einfach, wenn es was gibt. Wenn es nichts gibt, essen die nichts. Und wenn es viel gibt, essen sie viel. Und wenn es nicht schmeckt, essen sie auch nichts. Aber wenn meine Kinder würden verhungern, wenn wir nicht da wären. Das hat es mit geistlicher Reife zu tun, sich selber ernähren zu können. Es hat noch mehr mit Reife zu tun, wenn du dich gesund ernähren kannst. Und manchmal ist es mit Arbeit verbunden, sich gesund zu ernähren. Aber es ist wichtig zu lernen, den Rhythmus zu wechseln, selbstbestimmt. Wenn wir dieses Bild nehmen vom Autofahren, ist großartig, wenn du ein tolles Auto hast, mit dem du gut fahren kannst. Aber was du tun solltest, wenn du Auto fährst, wenn du Autofahrer bist, ist immer die Tankanzeige im Blick halten. Also nicht die ganze Zeit, immer ein bisschen auf die Straße schielen und so, ein bisschen aufs Handy und so, nicht nur auf die Tankanzeige, aber die Tankanzeige im Blick behalten. Nicht die ganze Zeit, nicht krankhaft. Aber wenn du Auto fährst, musst du wissen, ob noch Sprit im Tank ist, stimmt's? Wenn ich ins Auto steige und weiß, ich fahre heute nach Frankfurt, muss ich wissen, komme ich dort an? Wenn ich ins Auto steige und ich weiß, ich muss nur nach Nördlingen, muss ich wissen, komme ich dort an? Habe ich noch genügend Sprit im Tank? Und das eine, viel Sprit und wenig Sprit, das eine ist nicht besser wie das andere. Die Frage ist, habe ich genügend Sprit im Tank für das, was ansteht diese Woche? Ist mein geistlicher Tank voll genug, um die Herausforderung zu bewältigen, die morgen, übermorgen, die nächste Woche, den nächsten Monat auf mich wartet? Muss ich tanken oder muss ich Gas geben? Was für ein Jammer, wenn du als Autofahrer immer nur an der Tankstelle stehen würdest aus Angst, dass dir der Sprit ausgeht. Was für eine Verschwendung von deinem Porsche wegen mir, wenn du nur an der Tankstelle klebst, weil du Angst hast, dass dir der Sprit ausgehen könnte, sobald du rausfährst. Aber auch ein Jammer, wenn du mit dem Porsche irgendwo auf der Autobahn bist und der Sprit geht aus und der Fiat überholt dich, weil du keinen Sprit mehr im Tank hast. Wie peinlich. Versteht ihr? So, es macht die Mischung. Und im Geistlichen auch. Du musst deinen Tank im Auge halten, deinen geistlichen Tank. Und es gibt unterschiedliche Tankphilosophien. Es gibt Menschen, die fahren immer bis zum letzten Tropfen. Kann man machen. Ist kein Vorwurf. Es gibt Menschen, die tanken, sobald halbe leer ist, tanken die schon wieder voll, weil sie Paranoia haben, dass das ausgehen könnte. Kann man auch machen. Es gibt Menschen, die tanken immer nur für 20 Euro, weil sie denken, es wäre günstiger. Kann man auch machen. Es gibt Menschen, die tanken immer dann, wenn es billig ist. Und wenn es gerade teuer ist, dann fahren sie halt kein Auto, nehmen sie das Fahrrad. Kann man auch machen. Kannst du machen, wie du willst. Aber wenn du mit deinem Auto unterwegs sein willst, musst du eine Philosophie entwickeln, wie du gesund tankst. Und geistig gesehen genauso. Es gibt Menschen, die fahren immer bis auf den letzten Tropfen, bis sie kaum noch können. Und dann hecheln sie sich irgendwie in die letzte Konferenz rein, lassen für sich beten, die Gegenwart Gottes kommt, dann geht es wieder einen Monat. Und es gibt Menschen, die haben schon Angst, wenn es nicht mehr kribbelt, wenn die Gänsehaut im Lobpreis nicht mehr da ist, dann müssen sie schon wieder irgendwie. Es gibt Menschen, die tanken nur, wenn es einfach ist. Die gehen nur in Gottesdienst, wenn es gerade passt. Kann man auch machen, kann man halt nicht so viel fahren. So, egal wie du es tust, aber dein Tankverhalten muss deinem Fahrverhalten angemessen sein. Und ja, es ist auch wahr, schnelle Autos brauchen mehr Sprit. Stimmt's? Manche Menschen kaufen sich lieber ein kleines Fahrzeug, weil sie dann weniger tanken müssen, weil es günstiger ist. Aber die gute Nachricht ist, im Himmel ist Tanken umsonst. Es gibt keinen Grund, mit dem Golf durch die Gegend zu fahren, geistlich gesehen, wenn Gott dir einen Porsche in die Garage gestellt hat. Gott hat dir Gaben, eine Berufung, eine Bestimmung, ein Potenzial in dein Leben reingelegt, dass du ausschöpfen darfst in vollem Maße. Warum? Weil du jederzeit tanken kannst, ohne bezahlen zu müssen. Und ist Sünde, gedrosselt durch die Gegend zu fahren, nur weil man nie gelernt hat, wie man tankt. Kennt ihr das? Manche Christen fahren gedrosselt durchs Leben, weil sie nie gelernt haben zu tanken. Und besser als sein geistiges Leben zu drosseln, ist zu lernen, richtig zu tanken. So, die Frage ist, wie tankt man richtig? Ich habe ein Buch im Urlaub gelesen, das ist eigentlich gar nichts mit geistlich tanken zu tun hatte, aber es war irgendwie ein gutes Bild, das man, glaube ich, übertragen kann auf ein gutes Tankverhalten. Eigentlich, dieses Buch heißt Five Gears auf Englisch, ich weiß gar nicht mehr, wie die Autoren heißen, Five Gears. Und es geht um Work-Life-Balance, es geht um Lebenstempo, um Lebensrhythmus, um Lebensprioritäten, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. So, niemand kann nur in einem Gang durchs Leben fahren. Deswegen dieser Titel, Five Gears, fünf Gänge. So, jedes gute Auto braucht mehrere Gänge. Heute hat man schon sechs Gänge, manche vielleicht sogar sieben. So, aber lassen wir bei fünf Gänge bleiben. Jedes Auto braucht einen ersten Gang zum Anfahren. Wenn du im ersten Gang über die Autobahn fährst, ist nicht gut für den Motor. Aber wenn du keinen ersten Gang hast und immer im dritten anfahren musst, ist auch ein Problem. Schadet auch dem Motor. So, wenn du in die Kurve fährst, musst du ein bisschen runterschalten. Man kann nicht nur mit dem fünften Gang überall fahren. Aber wenn du auf die Autobahn gehst, gerne Vollgas, gerne hochschalten, brauchst du weniger Sprit, weniger Energie und du kommst relativ weit mit dem fünften Gang. So, wir brauchen alle Gänge. Und jetzt nehmen Sie dieses Bild von fünf Gängen und übertragen das auf dein Leben und auf deinen Lebensrhythmus. Sag, dein Leben braucht einen Rhythmus, dein Leben braucht fünf Gänge. Es braucht einen ersten Gang, wo es einfach nur um dich geht, wo du auftankst. Was immer das für dich bedeutet. Fitnessstudio, Sauna, ein gutes Buch, essen gehen. Du allein, nur du, ganz alleine. Keine Freunde, kein Ehepartner, einfach nur du. Mama ist das Beste, was wir tun können, um aufzutanken, zu schlafen. Manche Menschen wären genießbarer, wenn sie mehr schlafen würden. Manche würden gerne mehr schlafen, wenn sie es dürften. Haben aber kleine Kinder, das ist eine andere Herausforderung. So, aber so, wir brauchen einen ersten Gang, ein Lebenstempo, Lebensphase, einen Moment in unserem Tag, wo wir im ersten Gang unterwegs sind, wo wir auftanken. Wir brauchen einen zweiten Gang in unserem Tag, in unserer Woche, in unserem Leben, wo es um uns geht, um die Menschen, die uns am allerwichtigsten sind. Wenn du verheiratet bist, hoffentlich dein Ehepartner. Wenn du Kinder hast, deine Kinder. Wenn du nicht verheiratet bist, deine allerbesten Freunde, der engste Kreis. Und wir brauchen Zeiten, wo wir mit diesen Menschen Gemeinschaft haben, wo es nicht um Arbeit geht, wo es nicht um To-Dos geht, wo es nicht oberflächlich um das Wetter geht und FC Bayern München und wer welchen Transfer und all diese Geschichten, sondern wo es um Qualitätszeit geht. Wir brauchen diese Zeiten, um gesund leben zu können. Aber wir können nicht die ganze Zeit im zweiten Gang unterwegs sein. Es gibt auch noch einen größeren Radius, unser soziales Umfeld, unsere Arbeitskollegen, unsere Sportsfreunde, unsere Kirche. Und da braucht es irgendwie einen dritten Gang, wo wir, auf Englisch würde man sagen, Socializing, wo wir einfach connecten, Smalltalk, Netzwerk, wo wir zusammen chillen, wo wir auch mal vom dritten Gang in den zweiten Gang schalten, wenn die Gespräche ein bisschen intimer und persönlicher und tiefer werden, wo wir auch mal hochschalten, wo es ein bisschen ins Business reingeht und so, wo es um To-Dos geht. Aber im dritten Gang, wo wir einfach normale, soziale, menschliche Wesen sind, die nach dem Gottesdienst einen Kaffee mit Menschen trinken. Das ist gesund, einen dritten Gang zu haben. Aber es ist auch wichtig, vom dritten in vierten Gang schalten zu können. Es gibt eine Arbeit und es gibt Dinge in unserem Leben, die erledigt werden müssen. Wenn du eine Hausfrau bist oder eine Mutter bist, es gibt Dinge in deinem Leben, die getan werden müssen. Eine To-Do-Liste. Und es braucht Phasen in unserem Leben oder in unserem Tagesrhythmus, wo wir produktiv sind, wo wir Dinge abgearbeitet bekommen. Wir können nicht nur chillen. Es braucht einen vierten Gang, es braucht sogar einen fünften Gang. Manche Menschen sind gut im Multitasking, aber sind schlecht so, wenn es fokussiert um eine Sache geht, dran zu bleiben, sich durchzubeißen, Dinge zu Ende zu führen. Und es braucht einen fünften Gang manchmal in unserem Tag oder in unserem Wochenrhythmus, wo wir all in gehen für die eine Sache. Wo wir uns nicht ablenken lassen, keine Telefonanrufe, wo es einfach um diesen einen Bam geht. Und dieses Buch handelt davon, wie wichtig es ist, als Mensch im richtigen Gang unterwegs zu sein. Und wie schwierig es manchmal ist, von der Arbeit heimzukommen, vierter Gang, manchmal fünfter Gang, nach Hause zu kommen, am Esstisch zu sitzen und auf einmal in den zweiten Gang schalten zu müssen. Wie manchmal es herausfordernd ist, und wie auf der Arbeit unterwegs zu sein. Und dritter Gang ist cool, Smalltalk, Kaffee, wie war das Wochenende? Aber irgendwann in den vierten Gang wechseln zu müssen, was erledigt zu bekommen. Und das Buch schreibt davon, wie schwierig es ist, wenn Menschen es nicht gelernt haben, im richtigen Gang unterwegs zu sein. Weißt du, wer einen Chef hat, der nur im vierten und fünften Gang unterwegs ist. Kein Interesse an deinem Leben, an deinem Wochenende, an deine Kinder, einfach nur Leistung, Leistung, das ist schwierig. So Menschen, die es nie gelernt haben, in den ersten Gang zu schalten, runterzukommen, aufzutanken, loszulassen, brennen irgendwann aus. Manche Menschen sind richtig gut im vierten und fünften Gang auf der Firma, Erfolgsspur, Autobahn, linke Spur, bis zum Anschlag. Aber kennen dann nur noch das andere Extrem, erster Gang, zurückgezogen sein, lass mich in Ruhe. Und tun sich extrem schwer, diese tiefen Gespräche zu führen zu Hause, mit dem Ehepartner, mit den Kindern, präsent zu sein. All diese Dinge, so lange Rede, kurzer Sinn, es ist wichtig zu verstehen, es gibt unterschiedliche Gänge und jeder Gang hat seine Berechtigung. Ich habe dieses Buch gelesen, fand ich gut, ging um Familie und um Arbeit, habe jetzt diese Predigt vorbereitet und dachte, wie sieht es eigentlich mit Gott aus? Hat meine Beziehung mit Gott vielleicht auch unterschiedliche Gänge? Bin aufgewachsen im christlichen Elternhaus und was ich gelernt habe, ist, deine Beziehung zu Gott auftanken besteht darin, deine stille Zeit zu machen. Stille Zeit kommt vom stillen Kämmerlein. Jesus spricht man davon, dass wir keine hochtrabenden Gebete in der Öffentlichkeit sprechen sollen, um Menschen zu imponieren, sondern dass wir uns zurückziehen sollen in stille Kämmerlein und dort unsere Gebete ehrlich vor Gott bringen sollen. Und daher kommt dieser Begriff, vermute ich, stille Zeit, wo wir uns zurückziehen, wenn wir morgens aufstehen. Also wenn du es richtig gemacht hast, hast du es morgens gemacht, bevor der Tag anging. Der Wecker hat geklingelt, du hast deine Bibel aufgeschlagen, bist nicht auf die Toilette gegangen, hast deine Bibel aufgeschlagen, hast die Bibel gelesen, hast gebetet. Und erst dann durfte der Tag beginnen. Ich bin jedes Mal grandios gescheitert. Ich habe es nie geschafft. Ich habe als Teenager darunter gelitten, nicht in der Lage zu sein, meine stille Zeit zu machen. Ich dachte, ich bin ein schlechter Christ, weil ich es nicht schaffe, genügend Bibel zu lesen und zu beten am Morgen. Aber dann habe ich entdeckt, und es hat mich befreit, dass es ganz unterschiedliche Methoden gibt oder Wege gibt, Gott zu begegnen. Es gibt Menschen, die können das und die brauchen das, am Morgen, bevor die Action losgeht, Bibel zu lesen, zur Ruhe zu kommen, sich zu füllen und dann loszufahren. Andere tun sich leichter am Abend, in der Mittagspause. Ich habe festgestellt, war eine Zeit lang extrem gerne spazieren, eine Stunde Spaziergang gemacht, mit Gott gesprochen. Fragen gestellt, sinniert, nachgedacht, gebetet, einfach Zeit mit Gott verbracht, hat so gut getan. Irgendwann war diese Zeit nicht mehr möglich, weil Arbeit und Familie zugehen, aber ich habe es mir nicht mehr genommen. Ich habe gemerkt, ich muss meinen Rhythmus mit Gott oder meinen Zugang zu Gott neu entdecken und habe dann irgendwann festgestellt, ich fahre so viel Auto, ich sitze so viele Stunden in der Woche im Auto, wie kann ich meine Zeit im Auto verwenden, um mit Gott zu connecten? Ich bin früher stundenlang Auto gefahren, ohne Musik zu hören, habe nie Radio an. Ich habe angefangen, Worship-Musik, also Lobpreismusik in mein Auto mitzunehmen, Gott zu begegnen, indem ich Lieder singe. Habe angefangen, Predigten zu hören von anderen Predigern, die mich ermutigen, die mich persönlich ansprechen, ohne eine bestimmte Agenda, ohne zu fragen, was kann ich rausziehen, was ist meine nächste Predigt. Einfach nur eine Predigt zu hören. Manchmal mache ich alles aus und bin einfach nur da und sage, Gott, gibt es irgendwas, was wir klären sollten? Gibt es was zu besprechen? Ich habe festgestellt, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Und es ist eine Kunst, unterschiedliche Gänge zu kennen, wie du deine Beziehung mit Gott pflegen kannst, sprich, wie du auftanken kannst. Ich glaube, es braucht einen ersten Gang. Wenn du gesund mit Gott auftanken möchtest, braucht es einen ersten Gang manchmal, wo wir einfach zur Ruhe kommen. Wo wir nicht beten, wo wir nicht Bibel lesen, wo wir einfach zur Ruhe kommen. Manchmal schlafen tatsächlich. Schlafen kann eine geistliche Übung sein. Wir sind am Samstag Nacht um 2:30 vom Urlaub heimgekommen. Die Nacht davor war schon irgendwie, wir sind ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, konnten nicht gut schlafen, war müde. Ich wusste aber, meine Predigt war nicht vorbereitet. Ich wusste, ich müsste eigentlich früh aufstehen und ins Büro gehen und irgendwie meine Predigt fertig kriegen. Ich hatte fast nichts. So Samstagmorgen, die Panik bricht an. Aber ich war müde und ich wusste, wenn ich müde bin, denkt sich schlecht. Und du denkst, vielleicht war es Faulheit. Ich sage, es war Glauben, mich nochmal ins Bett zu legen, zu schlafen und zu vertrauen, dass Gott eine gute Predigt schenken kann in weniger Zeit als normal üblich. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber der Schlaf war gut. Versteht ihr? So, manchmal ist ein Akt des Glaubens, nichts zu machen und sagen, Gott, weil ich dich liebe und weil ich dir vertraue, schlafe ich jetzt. Weil ich dich liebe und dir vertraue, mache ich jetzt Sabbat. Weil ich dich liebe und dir vertraue, fahre ich jetzt in Urlaub. Ohne Handy, ohne alles, ohne Bibel, ohne, einfach nur, bam. So, erster Gang. Es braucht auch einen zweiten Gang. Ich glaube, es braucht diese Zeiten im zweiten Gang mit Gott, wo wir persönliche Gespräche führen, wo es nicht um Aufgaben geht, wo es nicht um Fürbitte-Erfüllungen geht, sondern wo es einfach geht um dich und deine Beziehung zu Gott. Ohne Ziel, ohne was erreichen zu müssen. Einfach nur sagen, Gott, hier bin ich. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Was möchtest du mir sagen? Habe ich irgendwas übersehen? Egal, wie du es tust, ob du durchs Bibel lesen, aber diese Zeit, wo du sagst, ich und Gott. Aber es braucht auch diese dritte Phase, dieses Socializing, dieses Smalltalk. Ich habe mir gedacht, wie sieht Smalltalk mit Gott aus? Kennt ihr das, wenn ihr durch die Innenstadt fahrt und einen Parkplatz braucht? Sagst du, Gott, jetzt ein Parkplatz, das wäre nice. Auf einmal kommt der Parkplatz und sagst, danke Gott. Und dein Tag ist voll und das Essen wird schon kalt und du stehst am Tisch und sagst, Kids, wartet noch kurz. Vater im Himmel, wir danken dir für das Essen, dass du uns versorgst, es geht uns so gut. Danke dir dafür, Amen. Es ist kein tiefes Gespräch, ist nicht Tiefseetauchen, geistlich gesehen, aber es ist Connecten mit Gott, es ist dritter Gang, Socializing, Smalltalk mit Gott. Und es ist gut und es ist gesund, diese Zeit mit Gott, so einfach ein Stoßgebet, sag Gott, du siehst dieses Meeting, ich habe keinen Plan, hilf mir. Fühlt sich nicht spirituell an, brauchst keine anderen Menschen, aber es ist Auftanken mit Gott, Gott in deinen Alltag mit reinzunehmen. Ich glaube, es braucht auch diesen vierten Gang, wo wir mit Gott einfach was abarbeiten. Sag Gott, du siehst meine Frau und die wird immer schlimmer und immer schwieriger. Mach was. Hilf mir, Gott. Kennt ihr das? Und die Kinder und die Arbeit und mein Auto ist kaputt und das Unkraut im Garten. Und sag Gott, ich brauche deine Hilfe. Können wir was arbeiten? Sag Gott, kannst du mal helfen? Kennt ihr das so? Wo wir unseren Alltag nehmen und sagen, Gott, jetzt müssen wir arbeiten. Wir haben Lobpreis gemacht, wir haben gechillt, wir waren nett zueinander, aber jetzt muss vorangehen. Sag Gott, schenk einen Durchbruch. Dieser vierte Gang. Ich glaube, es braucht auch diesen fünften Gang. Ganz viele Menschen, nicht immer, aber oft gibt es Themen in unserem Leben. Ein Thema, das uns echt auf dem Herzen liegt. Und sagst, Gott, wenn ich diese eine Sache ändern könnte, Gott, wenn du diese eine Sache ändern könntest, mein Leben wäre auf einem anderen Level. Und es ist nicht Multitasking, und es sind nicht tausend Sachen, es ist nicht der Missionar in Afrika und die Kinder in der Schule, sondern es bist du und Gott und deine Sache. Und es braucht diese Momente, wo wir uns fokussieren und sagen, Gott, alles andere spielt jetzt keine Rolle, dieser eine Punkt, diese Entscheidung, diese Weggabelung, dieser Schmerz, schenk mir einen Durchbruch. Ich glaube, es braucht auch einen Rückwärtsgang. Diese Zeiten mit Gott, wo wir rückwärts fahren, wo wir umkehren, wo wir Buße tun, wo wir um Vergebung bitten, wo wir unser Leben neu ordnen, wo wir sagen, Gott, es war einfach Mist, tut mir leid, sorry. Ich glaube, dass das geistlich gesund auftanken bedeutet, in allen Gängen unterwegs sein zu können, angemessen, was eben gerade passt. Es ist nicht die Länge deiner stillen Zeit am Anfang des Tages, es ist nicht die Höhe deiner Hände im Lobpreis, sondern es ist diese geistliche Kunst, die unterschiedlichen Gänge wechseln zu können, je nachdem, was gerade notwendig ist. Was uns dabei hilft, geistig aufzutanken, und wie Jesus ein Leben zu leben, wo wir unser volles geistiges Potenzial entfalten können, wo wir nicht die Handbremse anziehen müssen, wo wir nicht gedrosselt fahren, weil wir gelernt haben, aufzutanken. Ich wünsche dir so sehr, dass du Vollgas, also nicht falsch, dass du Vollgas mit Gott unterwegs sein kannst, alles ausschöpfen, was er für dich, ohne Angst auszubrennen, ohne Angst auf dem Trockenen zu sitzen, stehen zu bleiben oder irgendwas, weil du gelernt hast, aufzutanken, den Rhythmus zu wechseln, selbst zu bestimmen, was wann dran ist, in Absprache mit Gott. Kohlenhydrate geben entweder Power oder machen dick. Und ich wünsche dir, dass du diese geistlichen Kohlenhydrate, dieses Auftanken von Gott in einem guten Verhältnis zur geistlichen Aktivität, wo du ein Segen bist für andere Menschen, bringen kannst. Oh, es ist so schön, Jesus nachzufolgen, geistlich fit, geistlich attraktiv und geistlich gesund zu sein, weil wir uns gesund ernähren. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Lass uns nochmal eine Zeit nehmen, wo wir sagen, Gott, füll mich. Mach voll, mach überfließend. Gib mir Power für diese Woche. Sprich zu mir. Und hilf mir, im richtigen Gang unterwegs zu sein. Festgestellt beim Lesen des Buches, es gibt Gänge, die funktionieren ganz natürlich. Und da gibt es so ein paar Gänge, ein oder zwei, die ich immer überspringe. Ich glaube, mit Gott ist genauso. Es gibt so ein paar Gänge, die funktionieren vielleicht relativ natürlich. Es gibt so ein paar Gänge, die wir irgendwie immer überspringen. Das ist da, wo der Tank leckt. Und ich wünsche dir, dass Gott zu dir spricht und Gott dir hilft, all diese Gänge zu entdecken, aufgetankt durchs Leben zu gehen und dein volles Potenzial zu entfalten mit all dem, was geht. Als Porsche mit voller PS-Zahl unterwegs zu sein. Wir beten, dass du in diesem Sinne zu uns sprichst, dass du auftankst, dass du uns unser Potenzial vor Augen malst und dass du uns echt hilfst, diese Entscheidung zu treffen. Sag Gott, wir wollen ohne Angst durchs Leben zu gehen. Wir wollen Vollgas geben für dich, weil wir wissen, dass Sprit im Himmel immer umsonst ist.